Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, bist du heute Morgen da. Mein Name ist Stefan und normalerweise hocke ich am gleichen Platz wie du. Ich gehe in die Gemeinde und lasse dem Gottesdienst zu. Nur ab und zu stehe ich vorne hinter der Kanzel und habe eine Predigt. Das, was ich gerne mache, ist in der Bibel lesen. Und mich fasziniert es immer wieder, wie durch die ganze Bibel, durch das ganze Buch durch, das wie eine rote Linie ist und man plötzlich sieht, wie die Zusammenhänge sind, von hinten und vorne. Und auf so eine Entdeckungsreise, die ich gemacht habe, möchte ich dich gerne heute Morgen mitnehmen. Im Januar von diesem Jahr ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich gar nicht so viel über das Hebräerbuch weiss. Und darum habe ich mich aufgemacht und mal angefangen, dort drinnen zu forschen. Ich habe es durchgelesen, ich habe mir eine Auslegung gekauft von einem christlichen Theologen mit jüdischem Hintergrund. Ich habe ein Buch gelesen, historisch, von einem Zeitzeugen und bin so richtig eingetaucht in den Hebräerbrief. Und habe dabei einige Entdeckungen gemacht, die ich dir heute Morgen gerne weiter erzählen möchte. Und ich bete zu Gott, dass er auch dir irgendetwas aufgehen lassen kann, dass du etwas mitnehmen kannst, dass du irgendetwas sagst, hey, cool, das nehme ich mit für mein Leben. Ich bin sicher, dass wir das heute Morgen erleben können. Dass Jesus uns das schenken tut. Gut, vielleicht hast du den Film schon geschaut, in der Anmoderation zum Hebräerbrief und hast dort schon einiges entdecken, wie er aufgebaut ist und wo er herkommt und so weiter. Falls du das nicht hast, ist auch nicht so schlimm. Ich gehe auf einzelne Punkte ein. Und wenn du nachher noch lustig geworden bist, kannst du es gut im Nachhinein noch schauen. Das für deine Filme. So, der Hebräerbrief. Wer den geschrieben hat, das wissen wir eigentlich nicht so genau. Es könnte der Paulus gewesen sein, es muss aber nicht. Wahrscheinlich ist der Hebräerbrief so in den 60er Jahren nach Christus geschrieben worden. Die einen sagen, so in der Zeit zwischen 64 bis 66 wäre gut möglich. Der Hebräerbrief ist wahrscheinlich an Juden, die zum Christentum übertreten sind, geschrieben worden. In eine christliche Gemeinde, die nicht in Jerusalem selber gewohnt hat, angesiedelt war, sondern wahrscheinlich irgendwo im Umfeld. Also irgendwo im Bereich des heutigen Jerusalem. Im heutigen Israel. In dieser Zeit, so in den 60er Jahren nach Christus, war es eine recht turbulente Zeit. Die Judäa war besetzt von den Römern. Aber die Juden wollten eigentlich unabhängig werden. Sie wollten das Joch loswerden, sie wollten selber regieren. Und es war recht nationalistisch. Entweder du warst Jude oder du warst Find. Und dass in so einer Situation die christliche Gemeinde natürlich ziemlich unter Druck kommt, ist fast wie selbstverständlich. Zumal zu dieser Zeit wahrscheinlich auch sehr viele Führer und Leiter der Gemeinde getötet worden sind aufgrund ihres Glaubens. In dieser schwierigen Situation haben sich einzelne Mitglieder von dieser christlichen Gemeinde auf überlegen, ob sie nicht zurückgehen zum Judentum. Einfach wieder zurück, wieder jüdisch Glauben annehmen, wieder auf Jerusalem opfern, wieder einfach ein bisschen mehr Sicherheit haben, sich wieder mehr integrieren. Einfach, um dem Druck können ausweichen, wo die Gemeinden darunter gestanden sind. Und in das schreibt der Autor von dem Brief, und wo die Leute, die ich überlegt haben, ob sie dann zurückgehen, dazu ermuntert, zum bei Jesus zu bleiben. Um ihm zu zeigen, dass sie am Glauben festhalten, auch wenn sie jetzt in einer schwierigen Zeit drin sind. Und um das zu machen, bringt er gerade mal am Anfang ein Statement zu Jesus. Wer ist Jesus? Was ist er? Das können wir nachlesen im Hebräerbrief 1, 1 bis 3. Ich lese den Teil gerade mal vor. Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weisen durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in den letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles, an ihm ist ein Eindruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzt er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des Herrn, des herrlichen Gottes im Himmel. Der Text über Jesus soll die Christen daran erinnern, wer Jesus überhaupt ist. Dass er im Zentrum steht, dass er eigentlich die rote Linie von Gottes Plan ist. Und dass er der ist, der unsere Rettung sichergestellt hat durch seinen Tod am Kreuz, dass er auferstanden ist und dass er jetzt unser Freund ist. Das ist so die Grundlage. Aber warum hat denn der Autor von dem Hebräerbrief den Christen, die das eigentlich alles gewusst haben, das noch mal müssen sagen, ganz am Anfang? In seiner Analyse, die wir lesen können über die Christen im Hebräerbrief, hat er herausgefunden, dass die Christen stehen geblieben sind, dass sie nicht weiter gewachsen sind. Wir können das an verschiedenen Stellen nachlesen, wo er das ganz klar überbringt. Zum Beispiel im Hebräer 5,12, wo er sagt, ihr seid schon so lange Christen und solltet eigentlich schon viel weiter sein, aber gleich müsst ihr noch Milch trinken wie Babys. Ihr habt noch nicht den Schritt gemacht, um feste Nahrung aufnehmen zu können. Oder im Hebräer 6,1, dass er sie ermuntert und sagt, hey, lass uns aufhören über Grundlagen reden. Ihr müsst doch schon viel weiterkommen. Wir wollen weitergehen, dass ihr reift im Verständnis, dass ihr Schritt vorwärts macht, dass ihr wachsen tut im Glauben. Und gleichzeitig tut er sie daran ermahnen, im 6,11, dass sie weiterhin eifrig bleiben sollen an dem Glauben, sollen dranbleiben und dem nachstreben, dass sie wachsen können, dranbleiben, lehren und so weiter. Also zusammengefasst ist eigentlich das mangelnde Wachstum die Schwierigkeit gewesen oder die Herausforderung, die Christengemeinde gerade gehabt hat zu diesem Zeitpunkt. Und wie ich schon gesagt habe, hat sich das geäussert, dass sie zurückkehren wollen zum jüdischen Glauben. Zurück zu den Engelglauben an Mose und zurück auch wieder zu den Opfern im Tempel von Jerusalem. Und ich glaube, das war gerade der schwierige Teil am Ganzen. Wenn sie, nachdem sich Jesus selber geopfert hat für ihre Sünden und damit den Weg frei gemacht hat zu Gott, wieder anfangen, Tier opfern, setzen sie wie das Opfer von Jesus ab. Oder zurück. Oder fangen sich auch Sachen neben Jesus aufbauen. Und das war so der Knackpunkt, den sie hatten. Wenn wir das überspielen auf heute, sagst du vielleicht gut, Opfer bringen ist jetzt nicht so das Thema, das bei mir gerade ist. Wo bei mir gerade vorne steht, da laufe ich nicht in Gefahr, dass ich plötzlich wieder anfange, Sachen opfern, Tiere opfern. Ich bin da safe. Als ich mir etwas vertieft überlegt habe, die ganze Situation, ich musste sagen, laufe ich nicht zwischendurch auch in Gefahr, neue Sicherheiten neben Jesus aufzubauen. Laufe ich nicht in Gefahr, dass es auch in meinem Leben Themen gibt und ich plötzlich auch wichtig werde, wieder vorkomme. Ich habe mal ganz frei eine Liste aufschreiben, wo wir so ganz spontan in den Sinn gekommen sind. Das kann zum Beispiel eine gute Ausbildung sein. Das kann dein super Job sein. Es können Freunde und Familie sein. Es kann spartes Geld auf der Bank sein. Eine Versicherung gegen alles. Du kannst dir zig Sachen vorstellen, von Krankheit, Unfall, Tod und so weiter. Es kann ein gesunder Lebensstil sein, Fitness, Sport, nur immer das Gesündeste haben. Es kann sein, dass deine Sicherheit auf dem Leben in der Schweiz aufbaut. Hey, wir haben es hier sicher, wir sind safe, alles ist gut da. Dass die Polizei dich beschützt und so weiter. Und hey, stopp, was ich nicht wollte, ist zu sagen, jetzt kannst du gerade deinen Job künden, all dein Geld verschenken, jetzt brichst du deine Lehre ab, deinen Freunden sagst, schau, dass das alles nicht wert ist. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Was der Punkt ist, ist, dass die Sachen plötzlich viel Gewicht überkommen. Dass die vielleicht mehr Gewicht überkommen. Ich glaube, Jesus der stört sich nicht grundsätzlich an all diesen Sachen. Er ermuntert uns sogar dazu. Wir sollen uns anstrengen. Wir sollen das Beste geben. Wir sollen uns einsetzen für den Chef. Wir sollen die Nächsten lieben und so weiter. Ich glaube, das ist alles im Sinn von Jesus. Er selber sagt ja, wir sollen Gott nicht herausfordern. Ich glaube, es geht aber noch einen Schritt weiter. Ich glaube, Jesus möchte viel mehr nicht in Konkurrenz stehen mit dem, sondern er möchte dir sagen, hey, ich möchte dein Fundament sein. Jesus möchte dein Fundament sein, wo das unterste ist, stabil, fest, Stein, Felsen. Und dort drauf kannst du all deine anderen Punkte aufbauen. Kannst du dich anstrengen für einen guten Job, für eine gute Ausbildung und so weiter. Und ich glaube, wir haben häufig so ein Appellohr. Wir haben so das Gefühl, du musst und es ist jetzt eine neue Richtlinie und Gott will das und will das nicht. Und du musst schauen, dass dir auch Jesus vorher dran steht. Und ich glaube, die Botschaft von Jesus ist auf die andere Seite. Er sagt, hey, komm zu mir, ich befreie dich von dem. Du darfst das, du darfst eine gute Ausbildung machen, du darfst einen guten Job haben, aber du musst nicht. Es hängt nicht alles von dem ab, ob du erfolgreich bist. Du kannst eine gute Ausbildung machen, aber wenn du noch einmal durchgehst, wenn du es nicht schaffst, bricht nicht die ganze Welt zusammen. Ich glaube, die Botschaft von Jesus ist das Befreien. Dass wir wegkommen von dem, dass wir keine schlaflose Nächte haben und unser ganzes Denken nur um die Themen, um unsere Sicherheit, um unsere Ausbildung, um unseren Job, um unser Geld, um Gesundheit und das sich dreht. Und dass wir auch können sagen, bei Jesus bin ich sicher, er möchte das Fundament sein. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist ganz easy, ich habe da überhaupt kein Thema bei dem. Ich für mich selber habe einen Selbstversuch gewagt. Ich habe mir mal überlegt, okay, welchen von diesen Punkten würde ich ganz easy wegstreichen können. Und ich habe plötzlich gemerkt, da gibt es schon noch Sachen, wo ich eigentlich schon noch dran hänge, die mir schon noch wichtig sind. Und was ich dann gemacht habe, ist einfach die Jesus angelegt, Danke gesagt und ich bin wirklich gesegnet von all diesen Punkten, wo du siehst, dass ich Familie habe, dass ich einen guten Job habe, dass ich genug Geld habe und so weiter. Ich habe es einfach Jesus angelegt, Danke gesagt dafür und aber wie auch immer wieder zurückgegeben und gesagt, hey, danke bist du mein Fundament, danke darf ich das wie auch in die zweite Reihe stellen und darf fest auf dich vertrauen, mich an dem freuen und gleich noch mich für das einsetzen. Das ist das erste Schwergewicht, das ich aus dem Text rausgenommen habe. Vielleicht sagst du jetzt, ja okay, wenn wir dieses das Fundament haben und das aufbauen, dann ist alles easy, dann ist mein Leben locker und flockig, kein Problem. Das ist natürlich nicht so. Christen werden auch krank, Christen verlieren ihre Jobs, Christen haben genau die gleichen Sorgen wie andere Leute auch, die nicht an Jesus glauben. Das ist wie mit einer Welt leben, wo Menschen egoistisch sind und Gott ihnen die Handelsspielraum freilässt. Sie können tun und machen, was sie wollen. Und dann kann man fies zueinander sein, gemein zueinander sein und so weiter. Durch das werden wir immer wieder in schwierige Situationen kommen. Genau gleich wie die Gemeinde beim Hebräer in schwierigen Situationen war. Der Autor des Hebräerbriefs hat jetzt aber einen guten Tipp. Er empfiehlt denen, in so, gerade so schwierigen Situationen, sich zurückerinnern an Geschichten von Leuten, die im Glauben festgehalten sind. Im Glauben festgehalten haben und sich überlegen, was die gemacht haben. Vielleicht erinnerst du dich an die Predigt von Simon vor 2 Wochen, wo er über den Noah predigt hat, gerade aus dem Hebräerbrief. Das ist genau so ein Beispiel. Der Noah, der treu geblieben ist, 120 Jahre auf Regen gewartet hat. Und da vielleicht eine kleine Klammer. Simon und ich haben uns nicht abgesprochen, aber unser gemeinsamer Chef hat das perfekt geplant, dass wir beide über Hebräer reden, in so kurzer Zeit. Klammer wieder zu. Unser Autor war wirklich begeistert von diesen, ich nenne sie mal Glaubenshelden, was die alles erlebt haben und hat diesen Hebräer-Christen das ans Herz gelegt. Schaut an, was die erlebt haben. Befasst euch mit diesen Geschichten und nehmt das Beste daraus heraus. Ihr könnt das nachlesen im Hebräer 11, 32 bis 34. Dort schreibt er, wie soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, alle die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Und dann führt er aus, wie die eigentlich alle gekämpft haben im Leben, wie die Schwierigkeiten gehabt haben. Und das ist eigentlich bemerkenswert. All die grossen Glaubenshelden haben nicht einfach ein easy life gehabt, sondern die haben alle einen Kampf gehabt, die haben alle eine Herausforderung gehabt. Wenn wir zum Beispiel David nehmen, ist lange Zeit verfolgt worden vom König Saul, der ihn wollte umbringen und er hat treu daran gehalten. Manchmal kommen mir auch so der Gedanke, hey, ist das ein Gottes Strafe, dass ich jetzt so ein Problem habe? Wollte er mich bestrafen? Habe ich gesündigt? Ist das jetzt der Hintergrund, dass es so schwierig ist, aktuell in meinem Leben? Hey, aber wenn wir Glaubenshelden führen, nehmen David. Von dem hat Gott gesagt, er habe ein gutes Herz. Und gleich hat er Schwierigkeiten gehabt. Und ich glaube, wir können in schwierigen Situationen sein, ohne dass wir gerade immer das Gefühl haben müssen, Gott will uns bestrafen. Und so die andere Information, die manchmal von frommen, netten Leuten bekommen, ist, ja, du musst einfach genug beten, dann geht es schon weg. Wenn wir wieder den David anschauen, ich meine, er war ein wunderbarer Beter, musst du mal Psalmen lesen. Und er hat sicher zu Gott gebetet und hat sicher gesagt, hey, hilf mir, befreie mich vom Saul, ich will nicht verfolgt werden, ich will nicht ins Exil zu den Philister und all das, was er erlebt hat. Aber es hat nicht plötzlich gemacht, pluff, und der Saul ist tot umgekehrt oder weg gewesen. Sondern er ist dran geblieben, der David ist dran geblieben am Glauben, trotz der schwierigen Situation, die einfach weitergegangen ist. Und ich wollte dir jetzt nicht sagen, hey, beten nützt nichts. Ich sage dir, beten nützt unbedingt. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, tu beten. Und es kann sein, dass Gott gerade helfen tut, dass gerade sofort etwas passiert, wie ich es ein paar Mal erlebt habe in der letzten Zeit. Es kann aber auch sein, dass es länger geht, bis etwas passiert. Erinnere dich an Noah. Es kann ziemlich lang dauern. Was ich aber sicher bin, dass wenn du in einer schwierigen Situation beten tust, dass sich dein Innere verändern tut, dass Gott dir Geborgenheit, Sicherheit schenken tut, dass er dir nach ist und dass er dir wieder Mut gibt, zum durchheben. Dich vielleicht auch wieder das Fundament, das Jesus legt, erinnern tut. Das war so der zweite Schwerpunkt. Der dritte Schwerpunkt ist eigentlich ganz im Kurzen. Wenn wir weiterlesen und fast am Schluss sind vom Hebräerbrief, haben wir im 13. im Kapitel 13 noch ein paar Tipps für den Alltag. Der Verfasser vom Hebräerbrief sagt nicht, ja, es sind schwierige Situationen, sind einfach immer nur daheim und erinnert euch an die Glaubenshelden und machen nichts mehr, sondern sagt, hey, sind aktiv, macht etwas, um die Welt zu verbessern. Unterstützt die Leute, eure Mitmenschen, bleibt dran am Glauben. Ich habe das ganze Kapitel 13 so in einigen Worten kurz zusammengefasst, und ich euch auf der nächsten Folie zeigen tun und ich nichts dazu sagen, wo ihr vielleicht einfach schnell in Ruhe für euch durchschauen könnt, ihr könnt vielleicht schnell hier unten Pause drücken, ein oder zwei Punkte rausnehmen und sagen, hey, das ist etwas, was mich gerade anspricht, das nehme ich mit. Und wenn ihr es fertig überlegt habt, könnt ihr weiter schauen. Jetzt bist du sicher gespannt, wie ist es denn rausgekommen? Was haben die Christen in dem Judäa gemacht? Sind sie zurückgegangen zum Judenglauben oder sind sie treu geblieben bei Jesus? Und der Teil der Geschichte, der vierte und letzte Punkt, finde ich extrem spannend. Für den muss ich aber wie ein bisschen ausholen. Die Juden waren ja Gottes Volk. Sie waren Nachfolger von Abraham. Und Gott hat schon Abraham versprochen, aus dir gibt es mal ein grosses Volk, und ich speziell segnen tue. Und das kann man auch die ganze Bibel durch sehen, wie Gott die Juden immer wieder speziell gesegnet hat. Und leider kann man auch die ganze Bibel durch sehen, wie die Juden immer wieder rebelliert haben gegen Gott, abgefallen sind, selber besser haben können oder bewusst Gottes Segen weggeschoben haben. Sie haben gesagt, hey, nein, wir brauchen dich nicht, wir vertrauen dir nicht. Zum Beispiel, das haben wir einen kurzen Film gesehen über den Hebräerbrief. Sie waren 400 Jahre in der Sklaverei gewesen. Sie haben brutal müssen leiden. Der Pharao hat ihre ältesten Söhne getötet. Es war wirklich schlimm gewesen. Und Gott hat sie befreit. Er hat sie in ein Land geschickt, ein paradiesisches Land, wo sie alles hatten. Und sie sind an der Grenze gestanden und leider hatten sie schon Leute gehabt. Und sie haben Gott nicht vertraut, dass der sie reinführen würde und vor diesen Leuten beschützen. Obwohl er sie gerade aus einem Weltreich befreit hat. Sie haben Gott nicht zutraut, das Ganze. Sie haben einfach sein Segen zurückgeschoben und gesagt, hey, nein, wir wollen lieber wieder zurück in die Sklaverei. Und Gott hat gesagt, ihr habt euch entschieden, gegen mich. Ihr, die das entschieden habt, kommen nicht in das Land hinein, das ich euch versprochen habe. Und 40 Jahre sind sie durch die Wüste gewandert, bis alle gestorben sind. Sie waren nach wie vor sein Volk gewesen, aber sie haben wie den Segen nicht erlebt, wo Gott ihnen eigentlich zugesprochen hat. Und erst die nächste Generation ist nachher ins versprochene Land hineingekommen. Und wenn wir nachher vorspulen, ein paar hundert Jahre vor, kurz vor Jesus' Geburt, hat sich fast das Gleiche wieder ereignet. Bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, haben die Pharisäer, die geistlichen Führer der Juden, drei Kriterien aufgestellt, wo sie sagen, wenn der Messias kommt, wenn unser Retter kommt, wenn der kommt, der uns befreien tut, wenn Gottes Sohn kommt, muss er diese drei Wunder erfüllen. Und Jesus ist gekommen und hat eins ums andere von diesen drei Wunder gemacht. Ich habe vor x Jahren einmal eine Predigt darüber gehabt. Und das ist auch total spannend. Aber die Leute haben nach diesen drei Wundern eigentlich gemerkt, hey, das muss Jesus sein. Das muss Gottes Sohn sein. Das muss der Messias sein, der darauf wartet. Aber sie haben ihn abgelehnt. Sie haben gesagt, nein, das kann nicht sein. Du kommst vom Teufel, du bist dämonisch. Und haben wieder den grossen Segen, den Gott für sie parat hat, zurückgewiesen. Und da gibt es die berühmte Stelle aus dem Matthäus 12, wo Jesus sagt, hey, ihr Die Sünde kann man euch nicht vergeben. Ihr müsst sterben, ohne dass er den Segen erlebt. Sie sind nach wie vor Gottes Volk, aber sie haben sich wie ausgeschlossen von dem Segen. Und jetzt kommen wir in die Zeit vom Hebräerbrief. Und eigentlich passiert jetzt genau das. Durch die Revolution der Juden gegenüber den Römern bahnt sich das grosse Unheil an, wo wir können lesen, nachlesen auch in nichtchristlichen Quellen. Und wenn die Christen zurück wären auf Jerusalem, dann wären sie wahrscheinlich alle umgekommen. Dann wären sie alle gestorben, wie ihre Vorfahren in der Wüste. Wenn wir zurücklesen, dann, wo die Römer die Stadt Jerusalem eingeschlossen haben, war gerade das Passafest. Und am Passafest würden sich eigentlich viele Juden in der Hauptstadt versammeln. Es hat über 1 Million Leute gehabt zu dieser Zeit in dieser Stadt. Die sind alle eingeschlossen worden und die allermeisten sind von den Römern oder von den anderen Juden, die sich immer noch Bürgerkrieg gemacht haben in der Stadt, umgebracht worden. Es hat sich eigentlich, und das finde ich eigentlich eindrücklich, wie sich die Geschichte immer wieder wiederholt. Und wie die Prophezeiung, die Jesus 40 Jahre vorher gegeben hat, in Erfüllung geht und wie wir sie können nachlesen können. Und wir können auch nachlesen, dass die christliche Gemeinde kurz bevor der Römer-Einmarsch richtig war, geflüchtet ist ins Ausland und dass sie eigentlich gerettet worden sind. Von dem her haben wir mit dem Hebräerbrief eine Geschichte mit Happy End. Das finde ich wirklich sehr faszinierend, wie man Geschichten aus der Bibel mit nicht-christlichen historischen Quellen vergleichen kann und einfach sehen, wie es aufgeht, wie Gottes Vater durch alles durchgeht. Ich komme zum Abschluss und zum Fazit von dieser Predigt. Ich möchte zum Abschluss nochmal das Bild von Jesus, das wir ganz am Anfang haben, in den Vordergrund stellen. Ich blende euch für das nochmal den Text ein. Lies doch den nochmal in aller Ruhe durch und mach dir nochmal das Bild, wie gross als der Jesus ist. Und der Jesus, der ist unser Fundament. Der ist für uns auf die Welt kommt, will dein Fundament sein. Egal wie schwierig die aktuelle Situation ist, egal wie schwierig deine Situation mit dieser ganzen Covid-Thematik ist, wie es dir auch sonst geht, wie es mit deinem Job geht, wie du Angst hast, was mit der Wirtschaftskrise kommen kann, der Jesus will unser Fundament sein. Und alles andere kannst du machen, ist wichtig, aber Jesus ist über alles. Und er ist treu. Und das Coole ist, wenn wir auf die nächste Folie gehen, sehen wir gerade, im Hebräer 13, 5b sagt er, denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Jesus ist unser Fundament und ich wünsche dir, dass du das wirklich erleben kannst in der nächsten Zeit, dass du dich an dem kannst festhalten, an dem Ausspruch, er bleibt bei dir. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, ich möchte dir danken sagen, dass du Gottes Sohn bist. Dass du die Herrlichkeit verloren hast und auf die Welt gekommen bist und für mich persönlich gestorben bist. Dass du für jeden Menschen auf dieser Welt gestorben bist. Ich möchte dir danken sagen, dass du uns auch gerade in der Schweiz so viele Gaben, so viele Geschenke gegeben hast. Dass wir in Sicherheit leben dürfen. Dass wir eine gute Ausbildung geniessen dürfen. Dass wir genug Geld haben. Dass wir genug zu essen haben. Dass eine gute Gesundheitsinfrastruktur dafür, dass wir das alles haben dürfen. Danke, hast du uns so reich beschenkt mit dem Ganzen. Ich möchte dich aber auch bitten, dass du uns immer wieder hilfst, dass wir uns trotzdem daran erinnern, dass du die Grundlage bist und dass wir nicht mit Angst haben, dass die Segnungen, die wir haben, plötzlich wegbrechen und wir nichts mehr haben, in den luftleeren Raum gehen, sondern dass immer noch du das Fundament bist. Und danke, hast du versprochen, dass du immer bei uns bist, dass du uns nicht im Stich lässt, wie wir es jetzt gerade im letzten Vers gelesen haben. Danke bist du gross. Ich lobe und preise dich ja, für deine Güte und Grösse. Amen.